Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Zürich und in Basel wird am Wochenende über den Gebrauch des Dialektes in den Kindergärten abgestimmt. Einmal mehr zeigen die Dialekte, wie sehr sie Emotionen zu mobilisieren vermögen. Wir nehmen die Abstimmungen zum Anlass, um einen Blick in den französischen Landesteil zu werfen, wo die Dialekte fast ganz verschwunden sind. Wie konnte das passieren? Die Sprachgeschichte zeigt, wie Hochsprachen und Dialekte untereinander sich bedingen, sozusagen sich in einem dialektischen Prozess befinden. Martin Heule hat darüber mit Andres Christol gesprochen. Er ist Professor an der Uni Neuenburg und steht dort dem Zentrum für Dialektologie vor.
Der Dialektologe Andres Christol stellt bei meinem Besuch im Zentrum für Dialektologie in Neuenburg gleich als erstes klar, dass er mir nicht Hochdeutsch Auskunft geben wird.
Ehrlich gesagt, wenn Sie etwas von mir wissen wollen, dann muss ich Ihnen das auf Schweizerdeutsch sagen.
Schweizerdeutsch, weil wir über Dialekte reden? Oder was ist der Grund dafür?
Für mich ist Hochdeutsch eine Schriftsprache. Also schreiben macht mir kein Problem, aber so wie ich funktioniere, habe ich Schweizerdeutsch als gesprochene Sprache und sonst funktioniere ich auf Französisch. Also ich habe gewissermaßen die Schweizerdeutsche Diglossie umpolet mit Schweizerdeutsch und Französisch. Also ich könnte ohne weiteres das Interview jetzt auf Französisch mit Ihnen machen, aber auf Hochdeutsch ist mir effektiv unwohl.
Die Gründe für das Unbehagen im Hochdeutsch liegen in der Sprachbiografie von Andres Christol. Er ist in Zürich geboren, hat aber dann in Neuenburg gelebt. Er ist französisch sozialisiert worden. Er lebe in einer französisch-schweizerdeutschen Diglossie, sagt er. Und damit ist auch das Stichwort für unsere Sprachbesonderheit in der deutschen Schweiz gefallen, Diglossie. Diglossie beschreibt die Zweisprachigkeit einer ganzen Gesellschaft, die auch genau umreißt, welche Sprachvarietät in welcher Situation verwendet wird. Die Standardsprache Deutsch wird bei uns geschrieben, im Alltag aber wird Dialekt gesprochen. Viele fühlen sich deshalb unwohl, wenn sie Hochdeutsch sprechen sollen. Andres Christol, mit dem nötigen Selbstbewusstsein als Professor ausgestattet, leistet es sich, etwas neckisch nicht Hochdeutsch sprechen zu wollen, weil er sich dabei unwohl fühlt.
Das ist ein Bauchgefühl. Hochdeutsch ist nicht meine Sprache. Also nicht meine gesprochene Sprache. Für mich ist, ich weiss nicht, ob das eine Generationenfrage ist, für mich ist Hochdeutsch eine Schreibe und nicht eine gesprochene Sprache.
Schriftdeutsch nennen wir umgangssprachlich Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, das, was wir im Alltag sprechen.
Was mir auffällt in der Arbeit und vor allem auch in der Arbeit zu der Schweizer Sprachgeschichte, ist, dass für den Deutschschweizer in seiner Vorstellung von der sprachlichen Verhältnis eigentlich der Dialekt und Schriftsprache zwei Formen von der gleichen Sprache sind. Wenn Sie einen Deutschschweizer fragen, was redet Sie, dann sagt er Deutsch. Wenn Sie ihn fragen, was schreiben Sie, dann sagt er auch Deutsch. Also der Dialekt und Schriftdeutsch sind in seinem Sprachverständnis, in seinem spontanen Sprachverständnis sehr häufig zwei Formen von der gleichen Sprache. Und das ist dann auch gerade schon der Hauptunterschied zur Sprachsituation, wie wir sie in der Westschweiz haben, wo es nie möglich gewesen ist, einem Westschweizer Dialektsprecher zu sagen, dass das, was er redet, eine Dialektform vom Französischen ist. Für einen Westschweizer ist sein Dialekt und das Französisch sind immer zwei verschiedene Sprachen gewesen. Das macht die Stärke von der Deutschschweizer Dialekt aus, dass die eigentlich vom Prestige von der geschriebenen Sprache profitieren. Die mündliche Sprache ist einfach die mündliche Form von der gleichen Sprache.
Bleiben wir bei der französischen Sprachgeschichte in der Schweiz. In der französischen Schweiz hat man die Dialekte fast ganz aufgegeben und spricht nur noch Französisch. Wenn diese Französisch Sprechenden die Sprachgrenze überschreiten, begegnen sie einer Sprachgruppe, die diesen Schritt, die Aufgabe des Dialektes, nicht vollzogen hat, was die Sprachverständigung erheblich behindert. Welche mögen deshalb die Deutschschweizer Dialekte wenig?
Vorab einmal ist das ein Abwehrreflex von der sprachlichen Minderheit, wo sich muss abkapseln, um sich zu schützen. Das ist in der jüngeren Schweizer Sprachgeschichte sehr wichtig gewesen, weil im 19. Jahrhundert die Westschweiz massiv überrollt worden ist von Binnenwanderer, also von Arbeitskräften, die aus der Deutschschweiz in die Westschweiz gezogen sind. Und die hat man nur assimilieren, indem man auf den eigenen Dialekt verzichtet hat, zum Französischen übergegangen ist und auf diese Art die Masse von Deutschschweizer hat integrieren.
Sie haben also auf das eigene Idiom, die eigene Sprache verzichtet, um die Zuwanderer zu integrieren.
Ich habe einzelne Dokumente in der Zeitschrift für Lehrer im 19. Jahrhundert gesehen, wo es explizit gesagt ist, wir müssen Französisch reden, um die Masse von Deutschschweizer bei uns zu integrieren.
Gefunden hat man sich in einer beiden fremden Sprache, die damals ein hohes Ansehen genoss. Oder zugespitzter gesagt, das Schweizerdeutsch hat den welschen Dialekten den Garaus gemacht. Aber an ihre Stelle trat nicht das Schweizerdeutsche, sondern das Französische. Wie ist denn dieser sprachliche, dialektische Vorgang vonstatten gegangen, Andres Christol?
Am Anfang vom 19. Jahrhundert hat man überall in der Westschweiz noch Dialekt geredet, auch in der Stadt. Also die historischen Belege sind ganz klar. Nach 1820 hat die erwachsene Bevölkerung in Genf Dialekt geredet. Nach 1820 hat man in der Stadt Neuenburg Dialekt geredet. Selbstverständlich hat man Französisch geschrieben. Also eine Diglossie-Situation, wie man sie heute noch in der Deutschschweiz kennt. Und dann bricht es sehr schnell zusammen. Und ich vermute doch sehr stark, wegen der einsetzenden Industrialisierung der protestantischen Gebiete in der Westschweiz. Ich habe es mal untersucht anhand vom Vallon de Saint-Imier. Am Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir eine kurze, kleine Untersuchung, die angibt, dass im Vallon de Saint-Imier sämtliche Leute nach Dialekt reden. Also der Weltschweizer Dialekt. Aber das Vallon de Saint-Imier hat in diesem Zeitpunkt ungefähr 2'500 Einwohner gehabt. Am Ende des 19. Jahrhunderts, also 1899, haben wir eine neue sprachliche Untersuchung und einer von meinen Vorgängern, da in Neuenburg, hat festgestellt, im Vallon de Saint-Imier gibt es keinen einzigen Dialektsprecher mehr. Was ist passiert? Zwischen 1815 und 1899 ist die Bevölkerung im Vallon explodiert. Anfang Jahrhundert 2500, Ende Jahrhundert 25'000. Die 25'000 haben sich nicht aus der Lokalbevölkerung entwickelt, sondern die sind zugezogen. Von überall her, aus der Westschweiz, aus verschiedenen welschen Kantonen und aus der Deutschschweiz. Und die einzige gemeinsame Sprache, die die Leute noch hatten, war Französisch. Auf diese Art ist im Jurabogen, in der Stadt, durch die extrem schnelle Industrialisierung die traditionelle Bevölkerung praktisch überrannt worden und man konnte nur noch Französisch miteinander reden. In den ländlichen Gebieten hat sich der Dialekt deutlich länger gehabt, auch in den ländlichen Gebieten vom Kanton Watt. Da haben wir noch Aufnahmen, aus, jetzt ganz neu wieder entdeckt, aus den 1930er Jahren. So sind nicht mehr, aber im tieferen Wattland hat man noch lange, zum Teil bis in die 50er Jahre, können Dialektsprecher treffen. Und in den weniger industrialisierten katholischen, ländlichen Gegenden haben wir die letzten Dialektsprecher noch heute.
In zwei Gegenden wird noch vereinzelt französischer Dialekt gesprochen, in Évolène, im Val d'Airain und im Greyerz. Ein schönes Beispiel des Dialektgebrauchs in Genf hat in der Genfer Hymne überlebt, die immer noch franco-provenzalisch gesungen wird. Kein Genfer versteht mehr, was er da singt. Segeleno, eine Aufnahme der Chorale du Brassu unter André Charlet. Das Lied hat 68 Strophen und besingt die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gegen die Savoyarden zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die welschen Dialekte sind in der Folge der rasanten Industrialisierung vom Französischen überrollt worden. das zur Lingua Franca zwischen einheimischen und deutsch-schweizer Immigranten geworden ist, erklärt Andres Christol. Und er hat es am Beispiel des St. Immertals im Berner Jura gezeigt. Aber spielte nicht die Schule und vor allem die protestantische Kirche die entscheidende Rolle beim Übergang vom Dialekt zur Hochsprache Französisch?
Das hat man lang behauptet. Ich habe eigentlich schon immer Mühe gehabt, das zu verstehen, weil wenn man gerade auch in der Deutschschweiz schaut, hat der Protestantismus oder der Katholizismus für den Dialektgebrauch überhaupt keinen Einfluss gehabt. In der Kirche, auch in der Deutschschweiz, hat man in der reformierten Predigt meistens Schriftdeutsch predigt. Und das hatte keinen direkten Einfluss gehabt. In der Westschweiz genau das Gleiche. Das heisst, in der Westschweiz seit der Reformation hat man gelernt, Französisch schreiben und lesen. Die Sprache der Bibel war Französisch, aber das hat an der Sprache vom täglichen Umgang überhaupt nichts geändert. Wenn ich Ihnen gesagt habe, hat man bis ins 19. Jahrhundert überall Dialekt weitergeredet, auch in den protestantischen Gebieten. Das Einzige, was der Protestantismus ausgelöst hat, ist eine schnellere Industrialisierung im Jurabogen, Neuenburg, Waadtländer Jura, Genf. Und durch die Industrialisierung ist die grosse Bevölkerungsentwicklung und Umwälzung gekommen. Also sehr indirekt kann man sagen, dass der religiöse Hintergrund, ja, der Calvinismus und auch das Kapital, das die Hugenottenflüchtlinge in die Schweiz gebracht haben, das hat eine Rolle gespielt in dieser Industrialisierung. Aber sprachlich ist das sehr indirekt.
Es gibt aber auch katholische Regionen der Westschweiz, die sehr stark industrialisiert worden sind. Etwa das Greyerz, wo die Milchpulver- und Schokoladeindustrie sich sehr mächtig entwickelt hat.
Die Arbeiterbevölkerung war aus der Bauernbevölkerung, aus der Gegend selber. Und in der Fabrik hat man selbstverständlich Dialekt geredet. Weil es keinen eigentlichen Zuzug hat gebraucht, um die Fabriken mit Arbeitern auszustatten. Darum hat die Umwälzung nicht stattgefunden.
Aber der Dialekt ist in der Greyerz-Region nicht mehr im Gebrauch.
Als wir im letzten Sommer mit Studenten im Greyerzer Land waren, hatten wir eine Chance gehabt, mit einer grösseren Anzahl von älteren Leuten über 60 Dialekt aufzunehmen. Aber die Jüngeren sind verloren und mit den Jüngeren wird nicht mehr Dialekt geredet. Ausser ein paar einzelne Ausnahmen. Es gibt noch zum Teil jüngere Männer, wo auf der Alp im Sommer mit den älteren Männern den Dialekt noch gelernt haben. So Einzelfälle gibt es, aber die sind alle jetzt 40 und mehr. Und der Bruch ist durch.
Überlebt hat der Dialekt auch in einem Lied, in einem der bekannten Schweizer Volkslieder, Lioba. In einer Aufnahme aus dem Jahr 1905, gesungen am Fête Vigneron in Vevey. Die beste Situation des frankoprovenzalischen Dialektes finden wir in der Walliser Gemeinde Evolaen. In einer Untersuchung gaben im Jahr 2005 ein Drittel der Kinder an, zu Hause noch Dialekt zu sprechen.
Das hängt damit zusammen, dass Evolaen bis in die 1950er Jahre geografisch abgeschieden war. Die Evolaener haben am Anfang des 20. Jahrhunderts entschieden, ihre Weinberge im Tal unten zu verkaufen und nur eine Milchwirtschaft zu betreiben. Auch dort haben sie gelebt für sich und haben auf diese Art ihren Dialekt behalten. Dann Iviach, die ja berühmt sind für ihre Transhumanz im Herbst in den Weinbergen, im Hochsommer auf den Alpen, in mehreren Etappen, wo man mit Kind und Kegel umgezogen ist und 3 Häuser hatte, eins im Tal unten, eins in der Mitte im Dorf und eins auf der Alp, die sind viel offener gewesen und sind auch früher zum Französischen übergegangen.
Als das Radio in den 50er Jahren noch mit Sendungen die Dialektpflege unterstützte, ist folgende Aufnahme entstanden. Ein geübter Performer, Georges Bovin aus Arbas, nördlich von Sitten, trägt die Sage vom schlauen Bauern und dem Teufel vor.
Gegen den Zangson, gegen den Jue, feuillez vire, verrier fusselle de Marengne, quand Léon est braché, gesto de Rueschom, este uche persan pas una minute, gesto de Tangentin pour Moa au Bernay, Ich bin po. Moi, la chier, ha du po et du carteron. Et donc, je suis content. Chauffe. Chauffe le diable. Il est oui, oui.
Georges Bovin mit der Geschichte vom Bauern, der den Teufel zu überlisten sucht. Wenn kleine Sprachminderheiten sich öffnen, setzen sie sich der sprachlichen Veränderung aus. Andererseits kennen wir in der Schweiz ein schönes Beispiel, wo eine kleine Immigrantenminderheit, der Mehrheit, in die sie geraten ist, ihre noch heute gültige Identität verpasst hat. Die Rede ist von den Hugenotten. Am Ende des 17. Jahrhunderts sind die Hugenotten, so nannte man die calvinistischen Protestanten, die in Frankreich verfolgt und getötet wurden und fliehen mussten. Viele von ihnen kamen in die Schweiz und brachten unter anderem die Uhrmachkunst mit ins Land. Blancpain, Vacheron zum Beispiel, hießen die Pioniere im Jurabogen. Ohne die Hugenotten ist die Industrialisierung der Schweiz nicht denkbar. Und ihr Einfluss ging noch weiter, Andres Christol.
Wenn nicht alles täuscht, haben sogar die Hugenottenflüchtlinge der protestantischen Kantone dazu beigetragen, dass in der Westschweiz ein helvetisches Staatsverständnis entstanden ist. Nämlich die Flüchtlinge haben sich von Frankreich abgrenzen müssen. Die sind ja in Frankreich verfolgt gewesen. Und im Moment, wo die Flüchtlinge in die Schweiz kommen, haben wir die ersten literarischen Texte in der Westschweiz, wo die Legende von Wilhelm Tell aufnehmen. Die haben sich gewissermaßen als Schweizer erfunden, zu einer Zeit, wo die Wattländer noch untertanen sind vom Kanton Bern.
Sie waren als Einwanderer gewissermaßen die ersten welschen Schweizer zu einer Zeit, wo sich Wattländer, Genfer und Neuenburger nicht fürs Schweizertum interessierten.
Die sind bessere Schweizer geworden oder haben sich eben effektiv als Schweizer definiert und haben auch die Winkelried-Legende, also das ist glaube ich keine Legende, auch die Winkelried-Geschichte, die Legende, für sich übernommen, haben das in Festspiel angefangen zu spielen. Aber das sind Leute, die aus Frankreich gekommen sind und sprachlich, also nicht Westschweizer Dialektsprecher gewesen sind, die sprachlich auch kein Kontaktproblem hatten mit dem benachbarten Frankreich. Das sind konfessionelle Probleme gewesen, also nicht sprachlich.
Sprachlich blieb die Grenze zwischen der französischen Schweiz und Frankreich immer sehr durchlässig. Aber kehren wir nochmals zum welschen Dialekt zurück, zum Franco-Provenzalischen. Woher kommt es eigentlich? Wo war es verbreitet?
Das Franco-Provenzalische Gebiet hat sich ursprünglich entwickelt aus dem Latinischen heraus im Raum von der Passstrasse rund um den Mont Blanc. Auf der Passweg zwischen dem Ostatal auf der einen Seite und Lyon auf der anderen Seite, südlich vom Mont Blanc über den Petit Saint-Bernard und nördlich vom Mont Blanc über den Gross St. Bernhard. In diesem Gebiet hat sich eine spezifische romanische Sprache entwickelt, so wie sich im östlichen Alpenraum das Rätoromanisch entwickelt hat. Also das Franco-Provenzalisch ist so eine eigenständige Sprache. Wir haben drei romanische Sprachen, die sich nördlich von der Alpen entwickelt haben. Französisch, Franco-Provenzalisch und Rätoromanisch.
Das Franco-Provenzalische Gebiet war früher viel grösser, ist dann aber von nordfranzösischen Dialekten verkleinert worden.
Die Sprachgrenze, die wir heute haben, ist das Resultat von der Bevölkerungsentwicklung im späteren Mittelalter, in dem auf der einen Seite, wenn eine Überbevölkerung entstanden ist im Neuenburger Gebiet, sind die Leute langsam gegen oben aufgezogen. Der Val de Rue, Val de Travers ist schon lange besiedelt. Aber die Montagne Neuchâteloise, also die Gegend von La Chaux-de-Fonds, Le Locle, erst seit dem 15., 16. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite hat der Bischof von Basel, der in Pruntrut gesessen ist, eine Bevölkerung aus dem Norden angezogen, um die Freiberge zu besiedeln. Also haben sich zwei Bevölkerungen langsam aufeinander zubewegt. Und durch das hat sich die tiefe Sprachgrenze entwickelt, wo man heute nicht mehr sieht, weil man im Norden und im Süden Französisch redet. Aber auf der Ebene der alten Dialekt ist es praktisch unmöglich gewesen, dass sich die benachbarten Dörfer im Norden und im Süden der Sprachgrenze haben können verstehen. Der Extremfall ist in den Freibergen selber zwischen dem Dorf von La Ferrière, wo von den Neuburger besiedelt worden ist, und Les Bois, die von Freigrafschäftlern besiedelt worden ist. 4 Kilometer sind sie voneinander weg. Aber die Leute haben sich, wenn sie Dialekt geredet haben, nicht können verstehen. Der Unterschied war viel zu tief gewesen.
Diese alte, aber unsichtbare und auch unhörbare Grenze zwischen dem Frankoprovenzalischen und dem Nordfranzösischen ist aber immer noch sehr präsent und insbesondere im Jura politisch kaum überwindbar. Die Grenze zwischen der Langue d'Oc und der Langue d'Oyle im Norden.
Die Kantonsgrenze, die sich in den 1970er Jahren ausgebildet hat zwischen Bern und Jura, die entspricht genau der Grenze zwischen dem Bistum Besançon und dem Bistum Lausanne im 12. Jahrhundert. Und die Bistumsgrenzen gehen auf politische Grenzen zurück aus der Spätantike. Und der Jura-Konflikt hat sich genau an der damaligen Bistumsgrenze abgespielt. Wobei dazu kommt, dass die Leute im Bistum Lausanne im 16. Jahrhundert zur Reformation übergegangen sind und die im Bistum Besançon katholisch geblieben sind. Und das hat gewissermaßen einen Berliner Mur gegeben. Man hat zwischen den katholischen und den reformierten Gebieten praktisch keinen zwischenmenschlichen Kontakt mehr gehabt. Man konnte nicht mehr von einem Dorf zum Nachbardorf heiraten. Also das sind zwei ganz verschiedene Gegenden, Regionen gewesen, verschieden ausgerichtet, ja, mit dem Rücken zueinander.
Die Sprachgrenze ist von der politischen und der konfessionellen Grenze überlagert worden. An der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Welsch gibt es heute, das ist ein Schweizer Glück, diese Überlagerungen kaum. Apropos Sprachgrenze. Sie verläuft in der Schweiz über weite Strecken der Saane entlang. Aus dem Saanegraben ist ein Röstigraben geworden, aber eine eigentliche Kulturgrenze ist das nicht. Das zeigt, wenn auch ungewollt, der Ausdruck Röstigraben. Gerade dieses Kartoffelgericht ist, wie kaum ein anderes, seit es Kartoffeln gibt, auf beiden Seiten des Röstigrabens zubereitet worden. Die eigentliche Kulturgrenze in der Schweiz liegt weiter östlich und sie verläuft, wenn man von Norden herkommt, entlang der Reuss bis zum Napf und von dort bis zum Brünig. Im Rahmen von Ortsnamenforschung hat Andres Christol 2002 die Ortsnamen entlang dieser Grenze studiert. Insbesondere hat er sich für die Ortsnamen mit lateinischem Ursprung interessiert.
Ja, das vergisst man manchmal. Die ganze Deutschschweiz war schon mal latinischsprachig gewesen. Und die Alemannen kommen ja erst, wie die historischen Forschungen zeigen, und auch die Ortsnamenforschung bestätigt, die Alemannen kommen erst im späten 6. Jahrhundert. Also die ersten Alemannen sind im späten 6. Jahrhundert in der Region Basel und in der Region Konstanz nachzuweisen. Und erst im 7. Jahrhundert kommen sie ins Schweizer Mittelland. Also, und ich konnte nachweisen, im Zusammenhang mit der Ortsnamenforschung, dass ich bis an die Reuss, die altvolkskundliche Grenze, bis an die Reuss, habe ich urfrankoprovinzalische Ortsnamen. Auf der anderen Seite, es ist kein Zufall, dass an der Reuss sich ein Ort befindet, der Thurgi heisst. Weil nachher, von der Reuss an, befindet man sich im alten Thurgau, wo zum Herzogtum Schwaben gehört hat. Während dem westlich von der Reuss im Herzogtum Burgund war.
Östlich der Reuss war das Herzogtum Schwaben, westlich das Herzogtum Burgund. Westlich heißen die Ortschaften heute
Bünze, Bözen, Möli. Das sind römische Villen. Villa Pontiana, Villa Meliana und so. Im Hinterland von der wichtigsten Römerstädte Indonissa und August. Das sind also Römer, die sich dort angesiedelt haben und wo ihren Namen, sie haben keinen Namen auf dem Briefkasten gehabt, aber im Ortsnamen ist der Name vom ersten Siedler, wo latinisch geredet hat, noch erhalten. Es ist ja kein Zufall, dass wir in der gleichen Region den Namen haben wie Wohlen. Und Wohlen ist ein Welschname. Das heisst, das ist eine Ortschaft, wo man noch relativ lang Welsch geredet hat, also romanisch. Und die Alemannen haben gesagt, ja, das ist ein Ort, wo die Walchen, wo die Welschen siedeln. Also Wohlen ist auch ein Hinweis auf eine länger andauernde Es Überleben vom Romanischen.
Neben diesen Ortsnamen gibt es nur noch ganz vereinzelte, schwache Zeugnisse dieser alten Kulturgrenze. Bis heute etwa Jastmann, westlich der Reuss mit französischen Karten, östlich mit den Deutschen. Und bis noch vor einigen Jahrzehnten hat man östlich der Grenze als billigsten Wein Kalterer See ausgeschenkt, westlich davon Algerier. Frühere Unterschiede, etwa in der Art, wie Ochsen oder Pferde aufgezäumt worden sind, sind völlig verschwunden. Es gibt aber nicht wenige Beobachter der Schweizer Mentalitäten, die entlang dieser Jassgrenze die Trennlinie zwischen der Suisse Orientale und der Suisse Occidentale sehen wollen. Die Menschen westlich dieser Grenze, also Berner und Aargauer, hätten mehr mit den Welschen gemein als mit den Zürchern und St. Gallern. Harte Fakten, aber für diese Einschätzungen gibt es nicht. Die Sprachgrenzen sind einerseits über Jahrhunderte spürbar, andererseits sind sie extrem kurzlebig.
Zwei Generationen nach dem Sprachwechsel erinnert man sich nicht mehr daran, dass man früher in der Gegend mal eine andere Sprache geredet hat. Tragödie ist nur für die, die den Sprachwechsel gerade erleben.
Andres Christol, Sprachwissenschaftler an der Universität Neuenburg über Dialekte, Sprach- und Kulturgrenzen in einer Sendung von Martin Heule.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.